Welcome to the world of tomorrow. Climb aboard. You are about to take a journey out of this world into the world of the future. Forget the world around you. Forget the people around you.
An exact meeting place and time when you enter the site. For the case, you get separated from each other. All visitors who have failed to make the aforementioned arrangements and got separated from their party, please report to the nearest information booth. Thank you.
Willkommen in der Zukunft. Willkommen in der Zukunft von gestern. Als das heute Morgen war, Zukunftsvision im Rückblick, ist das heutige Thema der Sendung Aktion Wissen auf Radio X. Am Mikrofon begrüßt euch Stefan Kyrileis. Und die Zukunft der nächsten 2 Stunden kann ich euch ganz genau vorhersagen. Da hört ihr nämlich hier auf Radio X Aktion zum Thema, als das heute Morgen war. Und wir berichten von Zukunftsvisionen der Vergangenheit, nämlich aus den 50er und 60er Jahren. Von den schönen Träumen des Jahres 2000 und was aus ihnen geworden ist. Von Weltausstellungen, von tollen Verkehrsprojekten, Atomautos und viel mehr. Also 2 Stunden interessante Unterhaltung hier auf Radio X. Und nach dieser abgespaceden Musik aus dem Jahre 1969 kommen wir zum ersten Thema, den Weltausstellungen. Sie waren ja zumindest in der Vergangenheit ein Schaufenster der Zukunft und insofern passt das zum heutigen Thema, als das heute Morgen war, sehr gut.
As the opening date of the Brussels World's Fair nears, the elaborate pavilions of the 48 nations taking part are rushed to completion. America's building, the world's largest freestanding circular structure, will be an architectural landmark. Scores of international and commercial groups are also taking part in the rivalry for the attention of the 40 million visitors expected. One of the commercial exhibits is a vast diorama of the Belgian countryside, which will model a prophecy of progress in transportation. Under a complex electronic control system, the diorama will show the transformation from today into the world of the future. The atomium, fitting symbol for the first world fair of the atomic age.
In Brüssel erinnert man dieser Tage mit Ausstellungen und einem großen Feuerwerk an die erste Weltausstellung nach dem Zweiten Weltkrieg, die vor 50 Jahren am 17. April 1958 eröffnet wurde. Das zur Expo errichtete 110 Meter hohe Atomium mit seinen 18 Meter hohen Kugeln, Symbol für die friedliche Nutzung der Atomenergie, wurde zum neuen Brüsseler Wahrzeichen. 13 Jahre nach Kriegsende knüpfte man mit der Expo 58 an die Vorkriegstradition an, mit den Weltausstellungen die neuesten Errungenschaften der Technik und Architektur zu präsentieren und damit einen Blick nach vorne zu werfen. Gleichzeitig dienen Weltausstellungen aber auch als Präsentation der teilnehmenden Länder und nicht zuletzt, um Publikum anzulocken, auch als Spektakel und Rummelplatz. Mit ihrer Mischung aus besonderen Bauten, Präsentationen und Fahrgeschäften könnten Weltausstellungen durchaus die Inspiration für den Bau von Freizeitparks wie dem Disneyland, wo Walt Disney im Tomorrowland auch neue Techniken präsentieren ließ, gegeben haben. Die erste Weltausstellung fand als Great Exhibition 1851 in London statt. Inspiriert von der Pariser Industrieausstellung 1844, plante die Londoner Royal Society of Arts eine ähnliche Schau mit internationaler Beteiligung. Unterstützt wurde das Vorhaben von Prinz Albert, dem Ehemann von Königin Victoria und Präsidenten der Society of Arts. Der für die Ausstellung erbaute Kristallpalast wurde zum ersten Wahrzeichen einer Weltausstellung. Da der Bau einer Ausstellungshalle in traditioneller Steinbauweise im knapp gesteckten Zeitrahmen nicht mehr rechtzeitig fertig geworden wäre, fiel die Wahl auf eine Stahl-Glas-Konstruktion aus industriell vorgefertigten Teilen. Trotz skeptischer Stimmen, die munkelten, der erste Sturm würde das Gebäude umblasen, wurde die entsprechend des Baujahrs 1851 Fuß lange, das sind 564 Meter und 22 Meter hohe Halle, mit dem Grundriss einer Basilika errichtet. Nach der Ausstellung wurde das Gebäude demontiert und in Sydenham als Museum wieder aufgebaut, wo es 1936 bei einem Brand zerstört wurde. Die Gewinne der Weltausstellung investierte man in Grundstücke, auf denen Museen errichtet wurden. Trotz ihres Namens fanden die Weltausstellungen in den ersten 100 Jahren ausschließlich in Nordamerika und in Europa statt. Erst 1970 veranstaltete man mit der Expo 70 im japanischen Osaka die erste Weltausstellung in Asien.
Love her soaking hair, love the way she cast,
Neuen Möglichkeiten des Stahlbaus und der Elektrizität prägten die ersten Weltausstellungen. Beides vereint sich beispielsweise im rechten Arm der Freiheitsstatue, der auf der Jahrhundertausstellung 1876 in Philadelphia vorgestellt wurde. Die Tragkonstruktion der Freiheitsstatue wurde von Gustave Eiffel entworfen, dessen Schaffen mit dem 300 Meter hohen Eiffelturm Wahrzeichen der dritten Pariser Weltausstellung von 1889 buchstäblich den Höhepunkt erreichte. Wie beim Londoner Kristallpalast prophezeiten auch beim Eiffelturm Skeptiker, dass der Turm bei einer Höhe von 228 Metern kollabieren würde. Zudem kritisierten einige Künstler und Architekten, dass das Stahlgerüst nicht mit Steinen verkleidet wurde. Auf der Turmspitze errichtete Gustave Eiffel ein Laboratorium für Experimente mit Flugmaschinen. Eine weitere bedeutende Stahlkonstruktion dieser Weltausstellung war die riesige Maschinenhalle, die von den Ingenieuren Victor Contamin und Ferdinand Duterre erdacht worden war. Die 105 Meter breite, 55 Meter hohe und 420 Meter lange Halle wurde 1910 wieder abgerissen. Wie der Maschinenhalle ging es vielen spektakulären Gebäuden, die zur Weltausstellung errichtet wurden. Sie wurden entweder ganz abgerissen oder demontiert und an anderer Stelle wieder aufgebaut. Auch das Atomium in Brüssel sollte ursprünglich nach der Schau 1958 wieder abgebaut werden. Die Brüsseler Bevölkerung setzte sich aber für den Erhalt der silbernen Konstruktion ein. Richtete man bei den Weltausstellungen im 19. Jahrhundert den Blick in die Zukunft des 20. Jahrhunderts, ist der Fokus spätestens ab Mitte des 20. Jahrhunderts auf die Zeit nach dem Jahr 2000 gerichtet. Seit sich in den 50er Jahren die USA und die Sowjetunion ein Rennen um die Eroberung des Weltraums liefern, wird das Thema Weltraumfahrt auch auf den Weltausstellungen verstärkt aufgegriffen. Neben Raketen, Weltraumstationen und der Vision von der Besiedlung anderer Planeten denkt man aber auch an Städte auf dem Meeresboden. Statt Stahl und Elektrizität bestimmen jetzt Beton und Elektronik die Zukunftsvisionen. Die Utopien und der Fortschrittsglaube, die hinter den Exponaten und Bauten der Weltausstellungen stehen, kann man heute belächeln. Doch auch heute noch üben sie auf viele Menschen eine unheimliche Faszination aus. Von dieser Faszination wurde auch der US-Amerikaner Andrew Gahn gepackt, als ihm sein Vater von der Weltausstellung in New York 1939 erzählte. 1964 konnte Gahn als 7-Jähriger selber seine erste derartige Ausstellung in New York besuchen.
650 acres and over 200 exhibitors. Here is being built the biggest, most fascinating show ever created by man. Already there is being built a fantasy of color and shapes that promise one of the most exciting events of our time.
Die Begeisterung ließ ihn nicht los, und so begann er Material über die Weltausstellungen zu sammeln und besuchte die einstigen Ausstellungsgelände. 2007 veröffentlichte er den Bildband Exit to Tomorrow, der dieses Jahr bei der Deutschen Verlagsanstalt unter dem Titel Weltausstellungen, Architektur, Design, Grafik in Deutsch erschienen ist. Das Buch ist in erster Linie ein Bildband, in dem Fotos und Zeichnungen von den Weltausstellungen der letzten 75 Jahre gezeigt werden. Nach Einführungstexten von Paola Antonelli und Udo Kultermann über die Visionen, Ursprung und Geschichte der Weltausstellungen beginnt das Buch mit der Weltausstellung in Chicago, die 1933 und 1934 unter dem Titel ein Jahrhundert des Fortschritts, abgehalten wurde. Ein Titel, der auch auf die Stadtgründung Chicagos vor 100 Jahren anspielt. Die ursprünglich nur für 6 Monate geplante Ausstellung war so ein Erfolg, dass sie im folgenden Jahr weiter betrieben wurde. Wie auch bei den folgenden Weltausstellungen in den USA treibt die Automobilindustrie einen enormen Aufwand, um sich als Fortschrittsträger zu präsentieren. General Motors, Ford oder DeSoto waren in Chicago mit gigantischen Gebäuden, die eher als Paläste anstatt als Pavillons bezeichnet werden müssen, vertreten. Studebaker stellte das größte Auto der Welt, 12 Meter hoch mit einem 80-Sitzplätze-Theater im Inneren, als Blickfang auf. Die Firma Nash zeigte ihre Autos in einem gläsernen Turm stehend, der sich in die Höhe und wieder in die Tiefe bewegte. Eine Präsentationsform, die allerdings ohne die ständige Bewegung Ende der 90er Jahre von einem Mikrocar-Produzenten wieder aufgegriffen wurde. Neben der Schau in Chicago werden die Ausstellungen in Paris 1937, New York 1939-40 und 1964-65, in Rom 1942, in Brüssel 1958, in Seattle 1962, in Montreal 1967 und in Osaka 1970 ausführlich vorgestellt. Die Weltausstellung zwischen 1974 und 2002, worunter auch die Expo 2000 in Hannover fällt, werden nur im Schnelldurchlauf abgehandelt. Seitdem in den 70er Jahren die Erdölkrise und Umweltkatastrophen die Fortschritts- und Technikgläubigkeit immer mehr gebremst haben und technische Entwicklungen immer selbstverständlicher geworden sind, haben die Weltausstellungen zudem einiges an Reiz verloren. Zudem ist es immer schwieriger geworden, Sensationen zu finden, die noch ausreichend Publikum anziehen. Weltausstellungen wurden daher trotz sparsamerer Gestaltung immer öfters mit einem Defizit abgeschlossen. Das Buch endet mit einigen Impressionen der Expo 2005 im japanischen Aichi und einer Betrachtung über die Leitbilder und Motive der Weltausstellungen zwischen 1933 und den 80er Jahren von Stephen von Dyck. Wie der Zusatz Architektur, Design, Grafik andeutet, konzentrieren sich die Bilder des Buches auf diese 3 Aspekte. Man darf also keine komplette Chronik der Weltausstellungen von dem Buch erwarten. Dafür gibt das Buch einen interessanten Überblick über den Wandel der architektonischen Strömungen, die das Bild der Weltausstellung in den letzten 75 Jahren beherrscht haben. Von Art Deco über Bauhaus bis hin zu ganz neuen Bauformen und Baumaterialien. Ein Beispiel für diese neuen Bauweisen ist der von Frei Otto entworfene deutsche Pavillon der Expo 1967 in Montreal. Seine Konstruktion aus von einem Stahlseilnetz, das an 8 Masten hängt, überspannten Polyesterhaut, war Vorreiter für das später erbaute Münchner Olympiastadion. Wie beim Stahlbau im 19. Jahrhundert begünstigt das Temporäre von Weltausstellungen auch heute unkonventionelle Bauweisen zu erproben. Angesichts knapper werdender Ressourcen muss heute aber dabei immer stärker auf die Weiterverwendbarkeit von Pavillons nach der Weltausstellung geachtet werden. Dieser Aspekt spielt auch schon bei der Expo 1958 in Brüssel eine Rolle. Einige Länderpavillons dieser zum 5. Mal in Brüssel stattfindenden Weltausstellung wurden nach der Schau demontiert und woanders wieder als Ausstellungshallen aufgebaut. Das deutsche Technikmagazin Hobby schreibt im Dezember 1957 über die Vorbereitungen zur Brüsseler Expo. Auf dem Ausstellungsgelände, das 3 Parks umfasst, entsteht eine eigene Welt. Nicht nur, weil dort die Architektur der Zukunft, nämlich die der Jahre 1975 oder 1980, vorherrschen wird, sondern auch, weil dort nur das Gute der Menschheit gezeigt wird, während dem Bösen der Zutritt verwehrt ist. 43 Nationen sollen hier ein Glaubensbekenntnis ihrer Anschauung zum Glück ablegen und die Mittel und Wege aufzeigen, die dazu führen. Im Buch von Andrew Gahn vertieft Paola Antonelli diesen Aspekt noch. Eine große Weltausstellung ist, wie ein guter Science-Fiction-Film, ein plausibles Fantasiegebilde auf der Grundlage von Wissenschaft und Technik und ihrer Bedeutung für die Gesellschaft. Die Welt der Filme steht oft am Rande einer Katastrophe oder taucht gerade aus einer solchen auf. Eine Weltausstellung hingegen präsentiert fast immer eine strahlende Utopie in unmittelbarer Reichweite. Selbst wenn sie sich mit drohenden Umwälzungen beschäftigt, etwa den Folgen des verantwortungslosen Umgangs mit der Umwelt oder mit größeren Brüchen in der Weltordnung, vom Ersten Weltkrieg über die Weltwirtschaftskrise und die Machtergreifung totalitärer Regime bis hin zum Zweiten Weltkrieg, selbst dann tut eine Weltausstellung dies mit einem wohlwollenden Lächeln und einem optimistischen Blick in die Zukunft.
Unstoppable. The expo is progressing to meet the deadlines set for it. Everything's on course for millions of people to enjoy a unique experience, coming closer to water and discovering a new world. We look forward to meeting you all at Expo Saragossa 2008.
Diesen optimistischen Blick in die Zukunft wird es auch dieses Jahr geben, wenn im spanischen Saragossa der Expo 2008 unter dem Motto „Das Wasser und die nachhaltige Entwicklung“ stattfindet. 200 Jahre nach der Belagerung von Saragossa 1808 und 100 Jahre nach der hispano-französischen Ausstellung 1908 soll die Expo die Aufmerksamkeit nach Saragossa lenken und den Ausbau der Infrastruktur beschleunigen. Es ist zu befürchten, dass das Umweltthema, wie bei vorangegangenen Weltausstellungen, auch hier wieder nur ein Vorwand ist, um eine solche Großveranstaltung zu rechtfertigen. Kürzlich wurde auch der Austragungsort für die Expo 2015 gekürt. Mit 86 zu 65 Stimmen entschied sich die Versammlung des Internationalen Expo-Büros in Paris gegen das türkische Izmir und für Mailand. Zuvor soll aber noch 2010 eine Expo im chinesischen Shanghai unter dem Motto „Bessere Stadt, besseres Leben“ und 2012 im koreanischen Jeosu unter dem Motto „Der lebende Ozean und die Küsten“ stattfinden. Auch wenn es wahrscheinlich immer schwerer werden wird, eine optimistische Stimmung für die Zukunft zu verbreiten, werden uns die Mottos der Weltausstellung weiterhin eine glückliche Zukunft verheißen, in der es immer technische Lösungen geben wird, um unsere Probleme zu lösen. Bei all dem sollte man aber auch das Motto der Expo 1958 in Brüssel nicht vergessen, das immer noch sehr aktuell ist. Es lautet: dieser Welt das Menschliche zurückgeben.
Das war Renate Kern mit ihrem Lied 1990, das sie im Jahr 1969 rausgebracht hat. Und sie hatte ja auch recht gehabt, 1990 ist die Welt nicht untergegangen. Allerdings ging es Renate Kern 1990 wohl nicht so gut, denn sie nahm sich 1991 das Leben.
Man sich Mitte der 50er Jahre, Anfang der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts das Leben um das Jahr 2000 vor. Film und Artikel aus dieser Zeit geben Aufschluss darüber. Da die Erstellung von Zukunftsvisionen, insbesondere von Industrie, in Auftrag gegeben wurde, sind die Bereiche Verkehr und Städtebau bei diesen Visionen stark vertreten. Wir blicken jetzt zurück in die Zeit, als das Leben heute die Zukunft war, und beginnen mit einem Blick auf den Verkehr. In den 50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts illustrierte der Grafiker Klaus Bürgle für die Technikzeitschrift Hobby und das Jugendjahrbuch Das neue Universum, neue Techniken und Zukunftsvisionen. Einige seiner Werke zeigt die Website www.retro-futurismus.de. Darunter ist ein Bild, das für das neue Universum des Jahres 1959 entstand. Es zeigt mehrspurige Straßen, die auf Brücken teilweise übereinander geführt werden. Im Hintergrund eine Hochhauskulisse. Wenn nicht noch zwei Einschienenbahnen zu sehen wären, sähe das Bild wie eine normale Straßenszene in Nordamerika aus, wo vielerorts Stadtautobahnen ohne Rücksicht auf die Stadtstruktur errichtet wurden. Im Begleittext zu dem Bild schreibt der Autor des neuen Universums: Der Verkehr der Zukunft wird in Etagen laufen. Pulsadern gleich durchziehen mehrgeschossige Autobahnen das Herz der Weltstadt. Auf diesen Hochschnellstraßen flutet in 4 oder 5 Ebenen der Fahrzeugstrom durch die Riesencity. Auf- und Abwärtsrampen lenken ihn kreuzungsfrei auf 8-spurigen Fahrbahnen, wo Leitkabel die Autos elektronisch steuern. Gegenverkehr gehört der Vergangenheit an und die Lichtsignalanlagen sind überflüssig geworden. Einspur- und Hängebahnen sausen pausenlos über den Etagenstraßen dahin. Sie verbinden Stadtteil mit Stadtteil, denn Städte mit 600 bis 1000 Kilometern Ausdehnung werden morgen nichts Ungewöhnliches sein. Megapolis. Im folgenden Beitrag berichte ich, wie man sich Mitte der 50er Jahre, Anfang der 60er Jahre, also vor rund 50 Jahren, den Verkehr von 1980 oder von heute vorstellte. Beginnen möchte ich mit dem Autoverkehr, dem nach Vorbild der USA auch in Europa die Hauptrolle in den meisten Zukunftsvisionen zugedacht wurde. Während in den 50er Jahren in Europa die Massenmotorisierung erst beginnt, ist sie in den USA, woher die meisten Zukunftsvisionen nach Europa kommen, bereits vollzogen. Obwohl hier schon die Probleme und Grenzen des steigenden Autoverkehrs deutlich werden, gilt das Auto noch als Verkehrsmittel der Zukunft. Die Automobilindustrie sieht für Staus und Parkplatznot den Staat in der Schuld, der eine moderne Infrastruktur schaffen sollte, und verspricht ihn, durch neue technische Lösungen zu unterstützen. In einem Werbefilm von General Motors besingt eine Familie im Stau die Verkehrsprobleme von 1954, um anschließend den Komfort eines Turbinenautos der Zukunft vorgeführt zu bekommen.
Slow down, so much traffic cuts the flow down,
till they bring the highways up to date. You can bet your high compression we're gonna be late.
How sad,
poor Dad.
Too bad.
We're stuck.
Tough luck.
Yuck, yuck.
While we're waiting around, singing the blues, turn on the radio for highway news.
Route 302.
Yeah.
It's hard to get through.
Oh.
405.
Yeah.
You'll never arrive.
No.
Route 509. You can't go wrong. They're bumper to bumper, but they're moving along.
So leben wir 1975, titelte das deutsche Technikmagazin Hobby im November 1955, mit zwei Straßenkreuzern, die sich von denen der 60er Jahre hauptsächlich durch große Glaskuppeln unterscheiden. Im Artikel, der auf einer Zukunftsvision der nordamerikanischen Handelskammer basiert, schreibt der Journalist Ernst Behrendt über das Auto des Jahres 1975 folgendes: Der Benzinkolbenmotor ist, soweit man erkennen kann, fast verschwunden. Sicher gibt es noch irgendwo in einer verschlafenen Provinz ein paar Dieselmotoren. Aber in der großen Welt hat sich der Turbinenantrieb längst durchgesetzt. Wahrscheinlich ist aber auch sein Reich dann von kurzer Dauer. Da die Atomkraft bereits seit geraumer Zeit zur Elektrizitätserzeugung gebändigt ist, wird man sie wohl auch im Antrieb von Autos benutzen können. Und infolgedessen findet man unter den Abbildungen der Modelle des Jahres 1975 auch mehrere, die durch Atomkraft betrieben werden. Irgendwer soll für die Vorschau auch die Zeichnung einer Atomtreibstofftankstelle eingereicht haben. Eine kleine Werkstatt, in der man etwa alle 50.000 Kilometer die heiße Zelle des Reaktors auswechselt. Diese Zeichnung wurde jedoch auf Anraten der technischen Leitung zurückgezogen, da mit Recht geltend gemacht wurde, wenn man schon mit Atombrennstoff fährt, könne man die Anlage auch so dimensionieren, dass sie so lange betriebsfähig ist, wie das Auto selber hält. Zumindest über die äußere Form des Atomautos werden uns genaue Einzelheiten mitgeteilt. Bei einem besonders schnittigen Modell 1975 handelt es sich um einen eleganten Zweisitzer mit Heckatomantrieb. Die Sitze befinden sich dicht hinter den Vorderrädern und eine Kühlerhaube gibt es nicht mehr, so dass der Fahrer nahezu unbeschränkte Sicht hat. Die Sitze sind von einer Kuppel aus Plexiglas umhüllt und gleichen fast der Kanzel eines Flugzeugs. Eine Klimaanlage ist selbstverständlich vorhanden. Die Antenne auf der Kuppel dient offensichtlich im Rundfunkempfang. Angeblich lässt sie sich aber auch leicht als Empfangsantenne für drahtlose, übertragene elektrische Energie verwenden. Eine sehr gewagte Prognose. Um das Fahrzeug herum läuft eine Stoßstange. Es ist interessant, dass wenigstens eine amerikanische Autofabrik schon jetzt oder wieder einmal mit der Idee einer den ganzen Wagen umgebenden Stoßstange spielt. Und das sehr lange, sehr schlanke, wenigstens zum Teil aerodynamisch geformte Heck wird von einer mächtigen, halbdurchsichtigen Flosse überragt, die als Stabilisierungsfläche dienen soll. Man findet also gewisse Stilelemente der heutigen Modelle. Das Wesentliche bei einem Atomauto ist jedoch nicht das Aussehen. Das Wesentliche ist der Antrieb. Alle Probleme, die einer Verwendung von Atomkraft in kleineren Fahrzeugen heute noch im Wege stehen, hofft man bis 1975 zu überwinden. Erstens wird es möglich sein, eine kleine kompakte Atomanlage zu bauen, die nicht, wie man annehmen möchte, im Wagen, sondern unter dem Wagen installiert werden kann. Zweitens wird es hoffentlich möglich sein, die Atomanlage so abzuschirmen, dass Menschen nicht gefährdet werden, dabei aber den Schutzmantel verhältnismäßig leicht zu gestalten. Die Umwandlung von Kernenergie in elektrische Energie findet möglicherweise direkt statt und nicht mehr über den energiewirtschaftlichen, kostspieligen und umständlichen Umweg Wärme, Wasser, Dampfturbine, Strom. Vielmehr wird die aus Kernenergie erzeugte elektrische Energie direkt dazu benutzt, die verschiedenen an den einzelnen Achsen angebrachten elektrischen Motoren zu treiben. Von womöglich noch größerer Bedeutung als für den Personenwagen ist der Atomantrieb für den Lastwagen. Indessen finden wir, dass der Lastwagen des Jahres 1975 uns eigentlich nicht besonders fantastisch vorkommt. Beim Personenwagen scheint manchmal die Lösung der Formfrage künstlich oder gesucht. Beim Lastwagen von 1975 sieht sie recht natürlich aus. Tatsächlich ist schon jetzt ein Lastwagenmodell auf dem Markt, das in großen Zügen dem Zukunftsmodell ähnelt. Allerdings findet man 1975 wieder die um den ganzen Wagen samt Anhänger herumlaufende Stoßstange. Der Turmantrieb liegt getrennt durch den Boden des Fahrzeugs unter den Füßen des Fahrers. Man fragt sich, welche Geschwindigkeit diese Wagen haben werden. Eine Frage, die man sich auch bei einem anderen, dem heutigen Fahrzeuge viel näher stehenden Modell stellt, dem Turbinenauto. Es sieht ganz so aus, als ob es jeden Augenblick das Fließband in Detroit verlassen könnte. Dieses Turbinenauto wirkt im ersten Augenblick bestechend. Die Kritiker haben jedoch zu bemängeln, dass die Insassen der Sonne und den Blicken Neugieriger nicht minder ausgesetzt sind als ein Goldfisch in seinem Glas. Und dass zum Beispiel die Scheinwerfer hinter massiven Plexiglasblöcken angebracht völlig wertlos würden, wenn man die Plexiglasmasse zerkratzen würde, was bekanntlich recht leicht geschehen kann. Nehmen wir jedoch an, dass es technisch möglich sein wird, diese kleinen technischen Schwierigkeiten beim Turbinenauto Herr zu werden, und wenden wir uns der Frage zu, mit welchem Tempo man über die Landstraße von 1975 fahren wird. Leider wird uns eine präzise Antwort nicht erteilt. Indessen dürfen wir Rückschlüsse ziehen. Wir können berechnen, wie viel Kraft eine Atomanlage hergibt. Wir können uns ferner überlegen, dass die Stoßstange um das ganze Auto herum vielleicht auf eine stärkere Kollisionsgefahr deutet oder aber auch nur einen stärkeren Kollisionsschutz darstellen. Und das wäre eine der wenigen Sicherheitsmaßnahmen, die beim Auto der Zukunft eingeführt sind. Das Paar am Atom-Zweisitzer ist geradezu sträflich exponiert. Und wir können uns endlich mit dem Gedanken trösten, dass diese ganzen Sorgen dem Fahrer von 1975 abgenommen sein wird. Es gibt Zukunftsmodelle, bei denen gar kein Steuerrad mehr vorhanden ist oder wo es nur in Notfällen benutzt zu werden braucht. Der Fahrer kümmert sich gar nicht um die Geschwindigkeit. Er kann sich seinen Mitfahrern zuwenden und sich mit ihnen ganz ungeniert unterhalten. Das Auto soll dennoch ziemlich schnell fahren. Steuerung und Geschwindigkeitsregelung sind automatisch. Überall am Straßenrand stehen in regelmäßigen Abständen Sendeanlagen, deren Signale die Steuervorrichtungen regulieren und das Tempo bestimmen. Die Signale sorgen dafür, dass der Wagen einen stets gleichbleibenden Abstand vom Wegrand und, was womöglich noch wichtiger ist, von den anderen Verkehrsteilnehmern hält. Sie passen das Tempo dem Straßenbelag und überhaupt den Verhältnissen an. Mit anderen Worten, der Wagen verhält sich automatisch so, wie ein guter Fahrer mit Rücksicht auf die Straße- und Verkehrsverhältnisse fahren würde. Auch 3 Jahre später träumt die Automobilindustrie noch vom Auto mit Atomantrieb. In ihrer August-Ausgabe 1958 stellt das Technikmagazin Hobby den Nucleon vor. Eine Studie der Firma Ford. Problem bei der Umsetzung ist, dass noch nicht feststeht, wann man so einen kleinen Reaktor bauen kann, der ohne Schwierigkeiten in einem Auto unterzubringen wäre. An die Entsorgungsproblematik denkt noch keiner, und das Risiko einer Verstrahlung beim Unfall durch technische Maßnahmen auf Null zu reduzieren, hält man für machbar. Doch neben dem Atomantrieb gehen die Zukunftsvisionen des Jahres 1958 noch weiter. Mit dem Modell Volante kann man nicht nur auf der Straße fahren, sondern auch abheben. 3 Propeller mit gegenläufigen Rotoren, die flach in der Kühlerhaube und im Heck liegen, sollen es möglich machen. Hobby schreibt dazu, ob es sich um Motoren, Turbinen, Strahltriebwerke oder andere Antriebsmechanismen handeln, steht noch nicht fest.
Speed, safety and comfort will be the keynotes of tomorrow's highways. A multicolored highway system may enable the motorist to reach his destination by following the correct color strip. The increased speed of tomorrow's automobile will demand that highway signs be larger and more simple to read, so that the motorist can anticipate his moves well in advance.
Zur gleichen Zeit, als dieser Hobbyartikel erscheint, bringt die US-amerikanische Fernsehsendung Disneyland 1958 die Zukunftsvision Magic Highway auf die Bildschirme. Neben Autos, die sich in Boote oder Flugzeuge verwandeln können, präsentiert der ernst gemeinte Zeichentrickfilm Autobahnen mit farbigem Straßenbelag, um die richtige Spur zu finden, fliegende Ambulanzen, die bei Unfällen gleich noch das Autowrack beseitigen, und gigantische Straßenbaumaschinen, die in einem Arbeitsschritt das Land, den Kontinent und über unterseeische Tunnel auch die ganze Welt mit einem Autonetz überspannen.
These giant arteries will link together all nations and help create a better understanding among the peoples of the world. As in the past, the highway will continue to play a vital role in the progress of civilization. It will be our magic carpet to new hopes, new dreams, and a better way of life for the future.
Die Mars-Autos, wie Hobby die futuristischen Entwürfe der amerikanischen Autoindustrie nennt, erwecken Aufmerksamkeit auf den Autoshows und inspirieren die Spielzeugindustrie. Die Autos, die auf den Markt kamen, waren von ihrer Gestaltung und Technik immer wesentlich konservativer als die vorgestellten Studien. Die wichtigsten Fortschritte seit den 50er Jahren wurden dann auch nicht im Fahrzeugstyling erzielt, sondern in der Verbesserung der Fahrgastsicherheit. Berechnete Knautschzonen, Airbags und sogar Kopfstützen und Sicherheitsgurte waren lange keine Selbstverständlichkeit. Trotz langjähriger Forschung mit Brennstoffzellen und anderen alternativen Antriebsformen dominiert im Jahr 2008 noch immer der Benzin- und Dieselmotor die Antriebstechnik der Autos. Und das nicht nur in der verschlafenen Provinz. Technischer Fortschritt wurde in eine verstärkte Leistung investiert. Lag im Jahre 1957 der Normverbrauch eines Opel Olympia-Rekord mit 45 PS Motor bei 8,6 Liter, verbraucht 50 Jahre später ein Opel Vectra mit dem schwächsten 105 PS Motor im theoretischen Durchschnitt laut Werk 6,9 Liter auf 100 Kilometer, in der 250 PS Variante aber sogar 10,4 Liter. Wie schon in den 50er Jahren, wo man sich die Zukunft im durch Leitstrahl gelenkten Auto vorstellt, ist beim Thema Zukunft des Autoverkehrs das Zauberwort Telematik. So schreibt die Hessische Landesregierung im Internetangebot des Landes Hessen: Deswegen schüren wir mit unserem Projekt Staufreies Hessen 2015 ein Bündel innovativer Programme, die zügige und fließende Verkehrsabläufe sicherstellen sollen. Mit der dynamischen Freigabe von Seitenstreifen auf den Autobahnen, der Erprobung von DIANA, dem Dynamic and Innovative Information Assistance System, und COX, Communication and Orientation Expert, oder den dynamischen Verkehrswegweisern der temporären Seitenstreifenfreigabe auf Autobahnen optimieren wir mit intelligenten Lösungen und Systemen Zug und Zug das Verkehrsmanagement in Hessen. Staufreies Hessen 2015 ist damit zugleich ein Synonym für den Innovationsstandort Hessen. Noch wird dabei das Verkehrsgeschehen aber durch die dynamische Steuerung von Verkehrszeichen und Hinweisschildern gesteuert. Eine direkte Steuerung der einzelnen Fahrzeuge durch Leitelemente oder Konvoiführung, wie sie sich bis heute erforscht wird, scheiterte zum einen an den Investitionen in das System, wichtiger ist aber wohl die Angst, durch technische Eingriffe in die Freiheit der Autofahrer den Fahrspaß zu minimieren und damit Wähler zu verschrecken. Auch bei der Formgebung der Autos gab es in den letzten 50 Jahren kaum Sensationen. Noch heute wirkt der Citroën DS mit dem großen mitlenkenden Scheinwerfern aus dem Jahre 1958 moderner als manches heutige Auto. Und selbst Citroën zitiert die Form der DS bei seinem neuen Spitzenmodell. Auch das Design des NSU Ruhr 80, der 1967 auf den Markt kam, wirkt noch heute modern und zeitgemäß. Leider erwarb sich der Wagen durch den anfänglich störanfälligen Kreiskolbenmotor einen schlechten Ruf, der den Verkaufserfolg bremste. So wurden vom Ruhr 80 lediglich 37.000 Exemplare gebaut, während der parallel entwickelte und nicht so elegante K70 von VW im gleichen Zeitraum 211.000 Mal verkauft wurde. Angesichts der Gefahren von Atomautos oder den neuen Belastungen durch fliegende Autos können wir froh sein, dass die Zukunftsvisionen der 50er Jahre für den Autoverkehr nicht eingetroffen sind. Andererseits darf auch nicht übersehen werden, dass die Lösung vieler Probleme des Autoverkehrs seit den 60er Jahren aufgeschoben werden. Neben der Umweltbelastung durch Feinstaub und CO2-Ausstoß, Der Abhängigkeit von begrenzt vorhandenen fossilen Brennstoffen ist dies insbesondere der Flächenverbrauch. Die Verkehrsregelung, die bei entsprechenden Schildern das Parken halb auf Gehwegflächen erlaubt, war ursprünglich als befristete Übergangslösung gedacht, bis genügend Parkraum geschaffen sei. Sie ist zur Dauereinrichtung geworden. Mehr noch, auch dort, wo das Parken auf Gehwegen nicht erlaubt ist, wird es von offizieller Seite meist geduldet. Wer in Frankfurt als Fußgänger oder Radfahrer unterwegs ist, erlebt diese Misere täglich. Verkehrsstaus oder zugeparkte Bürgersteige sind in den Zukunftsvisionen von gestern oder heute nicht vorgesehen. Sie gehen davon aus, dass die Infrastruktur, sprich die Straßen, immer weiter ausgebaut werden und die Fahrer durch Leitsysteme zu freien Parkplätzen gelenkt werden. Doch selbst wenn es technische Lösungen für Probleme gibt, dauert es oft lange, bis sie sich verbreiten. Siehe Rußpartikelfilter bei Dieselautos. Oder sie sind dem Käufer zu teuer oder der Nutzer ist zu bequem, um sie zu nutzen. Was nutzt beispielsweise die schönste Tiefgarage, wenn man kostenlos direkt vor seinem Ziel parken kann? Mit Technik allein werden die Verkehrsprobleme des Autoverkehrs in Zukunft also nicht zu lösen sein. Die Politik muss auch den Mut zu unpopulären Entscheidungen haben, wenn dadurch kostengerechter aufgeteilt und die Umwelt entlastet wird. Dann wird sich die Familie der Zukunft vielleicht glücklich bei dem Verkehrsleitstelle, dem Towerman, nach einer Fahrt über den Sicherheitsautobahnen ein Hotel für die Nacht bestellen können, wie es im JM-Werbefilm von 1954 besungen wird.
Gotta slow down, Mr. Sun is just about to go down. Hey, Mr. Towerman, where do we light? Where do you suggest that we relax for the night?
Okay, Firebird, I'll put you on the beam. The sunset in's a honey and the hostess is a dream.
Good evening, modern travelers. Won't you be our guest? We have pushed button living at its very best. There's automatic sleep control in every bed, and our pre-digested food is cooked by infrared.
Okay, we like what you say. Mr. Towerman, take us that way.
Roger, Firebird, I'll swing you to the right. Hands on steering, Firebird, good night.
Den Sonnenschein und wir sammeln dabei Schäfchenwolken ein. Sind wir dann hoch oben im Raum zum Rendezvous, winken Himmelsbrüder lachend Grüße zu. Weltenraum, unsere Erde schweben, fern und berg.
Bärchen blau. Stell dir vor, man kann uns im Kosmos tanzen sehen, wie wir beide schwerelos uns im Kreise drehen.
Ihr hört Radio X und die Sendung Aktion. In der zweiten Stunde geht es dann um den Bahnverkehr, um den Flugverkehr und um den Städtebau. Außerdem sprechen wir noch über den Retrofuturismus und stellen euch die DVD Fröhliche Zukunft vor. Aber bis es soweit ist, schweben wir noch ein bisschen im Weltraum rum oder beziehungsweise gucken uns mal die neuen Techniken an, was Computer so für die Partnervermittlung machen können.
Größe 46 Stopp.
Und der Computer Nummer 3 sucht für mich den richtigen Boy. Und die Liebe ist garantiert für beide dabei.
Lange war ich einsam, heute bin ich verliebt. Und nur darum ist das so,
weil die Technik.
Ja, das war Franz Kall mit dem Titel Computer Nummer 3.